NDR 2 Spezial, das Thema. Mission Titelverteidigung. Wie stehen die Chancen des DFB-Teams auf den 5. Stern?
Tja, und die Antwort bekommen Sie in dieser Stunde. Die 21. Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, sie hat begonnen.
Der 16er kommt jetzt lang. Achtung, große Chance. Und Tor! Und Tor! Für die Russen! Gemacht hat Kaczynski! Er ist der erste Torschütze. Russland führt das erste Tor nach 12 Minuten hier im Luschniki.
Ja, so klang der erste Treffer dieser WM. Es folgten noch 4 weitere. 5:0 hat Russland gegen Saudi-Arabien gewonnen. Entsteht jetzt so etwas wie eine WM-Euphorie bei den Gastgebern? Wie politisch wird diese WM und warum dürfen wir uns trotz aller Begleitumstände auf die kommenden 4 Wochen freuen? Das sagen wir Ihnen und gleich horchen wir mal rein ins deutsche WM-Quartier. So richtig zufrieden wirken die Spieler noch nicht. Ich bin Moritz Kasserlet. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören NDR 2 mit einem Spezial zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Und ich kann Ihnen schon mal sagen, zu jedem deutschen Spiel hören Sie bei uns eine WM-Show. So hoffentlich auch am 15. Juli, also am Tag des Finals. Und dann soll es ähnlich klingen wie am 13. Juli 2014.
Ball kommt in die Mitte rein, die Möglichkeit für Götze.
Ja, unvergessen die Nacht von Rio, unvergessen die Zeit in Brasilien, in der die deutsche Mannschaft im Campo Bahia wohnte, direkt am Meer. Bundestrainer Jogi Löw wollte ein ähnliches Quartier auch in Russland, in Sotschi zum Beispiel, aber dann hätte seine Mannschaft viel länger anreisen müssen zu den Spielen, das wäre dann auch irgendwie Quatsch gewesen. Jetzt wohnen Löw und die DFB-Elf in Vatutinki, südwestlich von Moskau.
Wir sind nicht am Meer und wir haben jetzt nicht ständig Sonnenschein und schönes Wetter, sondern wir sind hier in Russland, andere Bedingungen. Es hat hier vielleicht ein bisschen den Charme einer guten Sportschule.
In Ordnung ist aber nicht perfekt und schon gar nicht klasse oder toll. Lässt zumindest Toni Kroos zwischen den Zeilen vermuten.
Es ist absolut okay und weiß nicht, so ist dann die Vorfreude auf einen möglichen Urlaub noch höher, dann, wenn man es sich wieder selbst aussuchen kann.
Klingt alles so ein bisschen nach geht so, aber mal was anderes. Was macht eigentlich Jerome Boateng nach seiner Adduktoren, also nach seiner Oberschenkelmuskelverletzung?
Das Training läuft gut, ich fühle mich gut, mein Körper fühlt sich gut, deswegen bin ich da positiv.
Und noch eine Frage, was passiert da eigentlich hinter den Mauern dieses Mannschaftshotels? Was ist dort Thema und was nicht? Die Causa Özil Gündoğan und die Reaktionen aus Deutschland beschäftigen das Team offensichtlich von wegen voller Fokus ausschließlich auf den Fußball. Das geht ja gar nicht.
Dass das ja immer so ein Zwischending ist, ne? Der eine verurteilt die Aktion und das kann man bestimmt auch, aber wünscht dann einem nur das Schlechte. Auf der anderen Seite hätte er dann wahrscheinlich trotzdem gern, dass die Deutschland zum Titel schießen. Ne? Und das ist dann ein Konflikt, der funktioniert nicht.
Der erste Gegner ist Mexiko am Sonntag in Moskau. Ab jetzt heißt es nur noch Fußball und Blick nach vorne.
Wir sind uns schon bewusst, dass wir natürlich eine Schippe drauflegen müssen zu den letzten Spielen. Aber wenn es dann losgeht, wenn es wichtig wird, und ich glaube, das haben wir auch oft genug bewiesen, dass wir dann noch da sind.
Felix Mansel war das für NDR 2 in Vatutinki. Ja, die Mannschaft hat sich das Eröffnungsspiel gerade übrigens zusammen angesehen auf einer Großbildleinwand im Hotel. Am Sonntag spielt sie dann selbst gegen Mexiko. Und was wir von ihr erwarten dürfen in Russland, das sagt Ihnen gleich ein Experte. Die WM hat begonnen. Am Sonntag ist Deutschland dann das erste Mal dran. Der Titelverteidiger spielt gegen Mexiko. Kleines Angeberwissen für Sie. In den zurückliegenden 4 Auftaktspielen, also seit 2002, hat Deutschland immer mindestens 4 Tore erzielt. Wir haben dem ARD-WM-Experten Thomas Hitzelsberger die 3 wichtigsten Fragen vor diesem Turnier gestellt.
Kann Deutschland den Titel verteidigen?
Auf alle Fälle. Ich würde schon sagen, dass die deutsche Mannschaft zum Favoritenkreis gehört und ich bin da sehr optimistisch, wenngleich die Vorbereitung nicht ideal war. Vor allen Dingen die letzten 2 Testspiele gegen Saudi-Arabien und Österreich. Das Schöne ist natürlich, dass Manuel Neuer dabei ist, Marco Reus auch fit ist. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Entschieden wird es dann relativ spät. Ich erwarte, dass die Top-Teams am Ende es unter sich ausmachen. Ich rechne nicht so sehr mit einem Favoritenschreck, einer Überraschungsmannschaft. Am Ende sind es die üblichen Verdächtigen und da ist Deutschland dabei.
Können die andauernden Diskussionen um Özil und Gündoğan der deutschen Mannschaft wirklich gefährlich werden?
Also es ist schon schädlich, wenn man diese Unruhe hat in der Mannschaft und auch von Seiten des DFB war klar, Oliver Bierhoff hat gesagt, die Spieler beschäftigt das. Und deswegen versuchen sie ja sehr schnell das Thema wieder aus der Öffentlichkeit zu kriegen. Das ist nicht so sehr gelungen. Aber es spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Das Teamcamp in Vatutinki, dass sie sich da wohlfühlen. Und der Teamgeist, der entsteht im Laufe des Turniers. Also wenn es gut läuft, ist die Diskussion bald abgeflacht im Sinne der Nationalmannschaft. Wenn wir aber in ein paar Wochen immer noch diskutieren, dann wird es Einfluss auf die Mannschaft haben.
Zu den Titelfavoriten zählt auch Spanien. Die Spanier haben gerade den Trainer entlassen. Wie riskant ist das kurz vor der WM?
Ja, das bringt nicht mehr Selbstbewusstsein oder sorgt für Ruhe, im Gegenteil. Es war schon sehr überraschend, was bei den Spaniern jetzt passiert ist. Brasilien schätze ich ganz stark ein, aber Spanien genauso. Und ich bin gespannt, welche Auswirkungen es haben wird. Aber es schadet der Vorbereitung, wie sie dann ins Turnier gehen. Und ansonsten nenne ich auch immer wieder Frankreich, eine Mannschaft, die sehr viele gute Einzelspieler hat und einen Trainer, der aber auch mehr an das Team denkt und nicht die Egos der Einzelnen pflegt. Und darüber hinaus, glaube ich, Argentinien, wenn man es mal anschaut, sie haben sehr, sehr gute Spieler, mit denen es auch immer zu rechnen, während ich Portugal jetzt nicht so auf dem Zettel habe wie manche andere vielleicht.
Ja, und ganz sicher können wir sagen, Russland wird nicht Weltmeister, trotz des imposanten Auftaktsieges heute. 5:0 haben die Gastgeber gegen Saudi-Arabien gewonnen. Was löst das für eine Stimmung aus im Land und wie groß ist die Terrorgefahr bei dieser WM? Die Antworten bekommen Sie gleich live von unserem Korrespondenten aus Moskau, hier im NDR2-Spezial zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Das geht ja gut los für die Gastgeber. Sie hören ein NDR2-Spezial zur Fußball-Weltmeisterschaft und Russland hat das Eröffnungsspiel dieser WM gegen Saudi-Arabien mit 5:0 gewonnen. Hätte kaum einer für möglich gehalten. Ist ja immer wichtig so für die Stimmung im Land eines Fußballturniers, wobei das Gastgeberland dieses Mal so groß ist wie noch nie. Oliver Schosch, NDR2 Moskau. Gibt es in Russland so etwas wie eine WM-Euphorie?
Also ich habe die auch heute ob dieses hohen Sieges nicht erlebt. Also ich war vor dem Spiel in der Stadt unterwegs, in der U-Bahn, ein bisschen abseits der großen Straßen, habe ich nichts von der WM gesehen. Also sie bleibt wirklich in den Fußgängerzonen. Während des Spiels bin ich jetzt gerade zum Studio gelaufen, durch eine der größten und wichtigsten Einkaufs- und Kneipenstraßen, Novi Abad. Und da habe ich eine Bar gesehen, wo die Leute draußen saßen, Public Viewing gemacht haben. Da waren so vereinzelte Russland-Fans. Also es gibt schon Public Viewing, aber das ist nicht vergleichbar mit der Situation in Deutschland, wenn dort der WM stattfindet. Also die Russen, auch im Fernsehen jetzt, der Moderator hat gesagt, wunderbarer Sieg gegen den Fußballzwerg Saudi-Arabien, aber erstmal gucken, wie die anderen Mannschaften so sind. Die Fans, wir haben ja, also die Fans, die machen richtig Tohuwabohu am roten Platz, aber das sind eben vor allem die ausländischen Fans, die Südamerikaner, die singen und tanzen dort. Die sind aber eher so unter sich. Wir haben viele Russen auf der Straße immer wieder gefragt, was sagt ihr zur WM? Und die sagen immer, wir sind keine Fußballfans, aber wir finden es toll, dass so viele Ausländer zu uns kommen, unsere Stadt sich angucken und in Russland zu Gast sind, und das ist gut fürs Prestige unseres Landes.
Diese WM hat ja viele Begleiterscheinungen. Unter anderem ist von einer erhöhten Terrorgefahr zu hören gewesen, zumindest vom Bundeskriminalamt, das davor warnt. Wie sicher ist diese WM?
Also letztendlich glauben die Experten, dass die Sicherheit nicht schlechter ist als bei anderen WMs, weil Russland wird zwar bedroht von zentralasiatischen Islamisten, vor allem, wir erinnern uns an die Bombe in St. Petersburg in der U-Bahn, aber der russische Geheimdienst ist extrem stark, der kontrolliert extrem viel in der russischen Gesellschaft, viel mehr als bei uns. Es gibt da eher noch Befürchtungen, dass auch Fußballfans sich gegängelt fühlen könnten, wenn da irgendwie Handys überwacht werden oder so. Also die haben da noch ganz andere Methoden, die bei uns jetzt der Geheimdienst nicht anwenden würde. Ich habe zum Beispiel diese massive Sicherheit am Roten Platz erlebt gestern. Da waren ganz viele tausende Fans, haben da gesungen und getanzt und wollten gerne auf den Roten Platz, auf die Hauptsehenswürdigkeit der Stadt. Aber da war eben ein Konzert mit Putin und den Staatsgästen und dann war irgendwie den ganzen Tag der Rote Platz abgesperrt und die Leute standen da vor den Gittern, vor Polizisten und so. Es waren auch keine schönen Bilder wirklich.
Bei der Fußball-Europameisterschaft vor 2 Jahren ist Russland vor allem durch schwer randalierende Hooligans aufgefallen. Wir haben die Bilder noch im Kopf. Ganze Horden prügelten sich da durch Marseille, verletzten andere Menschen zum Teil schwer. Werden wir solche Bilder jetzt auch bei der WM in Russland sehen?
Also russische Hooligans haben westlichen Medien vereinzelte anonyme Interviews gegeben und da war der Grundtenor immer, dass sie gesagt haben, sie werden bei dieser WM nicht provozieren und angreifen. Es habe Gefährderansprachen gegeben, haben sie berichtet, durch Sicherheitskräfte. Dabei wurden einige Hooligans auch geschlagen, hieß es. Also der Geheimdienst geht da ziemlich hart gegen die vor, hat die auf dem Schirm, will auch mit härteren Strafen verhindern, dass das Prestigeprojekt WM, das es ja für die Russen ist, gefährdet wird durch schreckliche Bilder. Außerdem sind ja viele Hooligans Patrioten und Putin-Fans. Und die russischen Experten, die Sicherheitsexperten, die machen sich eher Sorgen wegen englischen Hooligans, die irgendwie Rache ausüben könnten und anreisen, und wegen möglicher ukrainischer Schläger, die anreisen könnten.
Die WM-Euphorie hält sich in Russland trotz des Auftaktsieges gegen Saudi-Arabien in Grenzen. Oliver Schosch war das, NDR 2 Moskau.
NDR 2 Spezial, das Thema. Mission Titelverteidigung. Wie stehen die Chancen des DFB-Teams auf den fünften Stern?
Gut, haben wir eben von ARD-WM-Experte Thomas Hitzelsberger gehört. Bei dieser WM geht es aber nicht nur um Tore, es geht auch um Politik. ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt, der den russischen Doping-Skandal aufgedeckt hat, reist nicht zur WM. Seine Sicherheit kann nicht garantiert werden in Russland.
Was macht das mit Sportjournalismus, wenn Risiken so unkalkulierbar sind, dass die Berichterstattung, die freie Berichterstattung, nicht mehr gewährleistet ist und vor allem nicht gewährleistet wird von denjenigen, die dafür verantwortlich sind? Das wirft erhebliche Fragen auf und ich glaube, dass der Sportjournalismus grundsätzlich endlich erkennen muss, dass er viel politischer ist, als es immer den Anschein hat. Und das macht mich schon nachdenklich.
Seppelt reist nicht nach Russland und die politischen Themen werden uns begleiten bei dieser WM, da bin ich sehr sicher. Wie gut kann Präsident Putin das Turnier für sich nutzen? Die Antwort gibt's gleich von einem Experten. Wladimir Putin hat heute sinngemäß gesagt, wir sollen Politik und Fußball bitte nicht vermischen. Das ist sein Wunsch, der wird aber nicht erfüllt. Auch nicht hier am NDR2-Spezial zur Weltmeisterschaft in Russland. Jürgen Mittag, Professor für Sportpolitik an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Können Sie sich an eine Fußball-WM erinnern, die so politisch geprägt war wie diese?
Nun, man muss sagen, dass die vergangenen Fußball-Weltmeisterschaften alle ihren politischen Charakter hatten. Aber in Russland in 2018 ist es sicherlich nochmal ein Höhepunkt. Die Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien war sicherlich in ganz erheblichem Maße politisiert gewesen. Auch die WM 1974 war stark politisch, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des deutsch-deutschen Aufeinandertreffens. Insgesamt muss man sagen, Fußball-Weltmeisterschaften haben grundsätzlich durch ihre starke Bedeutsamkeit und durch die große Aufmerksamkeit, die sie erzielen, in hohem Maße ein Politisierungspotenzial.
Ja, und in diesem Jahr speziell mit den Gastgebern. Selten war ein WM-Gastgeberland so umstritten wie Russland, muss man schon klar sagen. Verletzte Menschenrechte, eingeschränkte Pressefreiheit, Terrorgefahr, Stadien gebaut von schlecht oder sogar gar nicht bezahlten Wanderarbeitern, Doping natürlich und über die Außenpolitik Russlands haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also die Liste der negativen Begleiterscheinungen ist lang. Präsident Wladimir Putin sagt, wir wollen die WM zu einem Fest für Millionen Fußballfreunde auf der ganzen Welt machen. Wie wird er dieses Fest für sich nutzen können?
Nun, wir erleben, dass insbesondere mit der Vergabe von Sportgroßereignissen und Weltmeisterschaften an sogenannte BRICS-Staaten in der Tat Staats- und Regierungschefs, bisweilen auch autoritäre Regenten in ganz starkem Maße eben auf symbolische Politik setzen, auf die instrumentelle Dimension des Sports setzen, um für sich selbst Zustimmung zu erzielen. Interessanterweise sind viele der Staaten, die wir jetzt angesprochen haben, zugleich eben auch im olympischen Bereich unterwegs gewesen. Das gilt für Brasilien mit den Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen, aber das gilt auch für Russland, die ja nun die Olympischen Winterspiele in Sochi ausgetragen haben. Und zunächst gilt einmal festzuhalten, dass dieses Sportgroßereignis eben in ganz erheblichem Maße die weltweite Aufmerksamkeit auf das Land zieht. Und natürlich spielt es für Putin auch eine ganz erhebliche Rolle, sich selbst als starken, als einflussreichen Macher darzustellen, indem es eben gelingt, nicht nur Sportgroßereignisse nach Russland zu holen, sondern diese auch erfolgreich durchzuführen und in ganz erheblichem Maße eben auch neue Zuversicht in Russland zu erzeugen.
Ja, und vermutlich auch versuchen, sich sehr sympathisch zu zeigen, sich auch ablichten zu lassen mit FIFA-Chef Gianni Infantino zum Beispiel. Was erwarten Sie vom Fußball-Weltverband, der ja diese WM nach Russland vergeben hat in den kommenden Wochen?
Nun, der Fußball-Weltverband FIFA ist im Wesentlichen an einem reibungslosen Ablauf interessiert. Sein Hauptansinnen ist, dass diese Weltmeisterschaft ordnungsgemäß über die Bühne geht, dass es keine Beeinträchtigung des Premium-Produkts des Fußball-Weltmeisterschaft gibt, dass die Gelder, die finanziellen Gewinne auch sprudeln. Auch das ist für die FIFA nicht ganz unerheblich. Grundsätzlich ist zu sagen, je reibungsloser und glatter der Verlauf der WM vonstatten geht, desto besser ist es letztendlich für die FIFA.
Fußball-Weltmeisterschaften haben immer auch mit Politik zu tun, sagt Jürgen Mittag, Professor für Sportpolitik im NDR2-Spezial. Und gleich wird es hier fast schon revolutionär. Hier ist NDR2 und was gab es für Theater in der Fußball-Bundesliga? Da hat der Videobeweis nicht etwa dazu geführt, dass wir nach einem Wochenende weniger über Fehlentscheidungen diskutiert haben. Er hat es gefühlt noch komplizierter gemacht. Und jetzt feiert der Videobeweis auch bei der Fußball-WM in Russland seine Premiere.
Sie stehen bei dieser WM mal wieder ganz besonders im Fokus, die Schiedsrichter. Insgesamt 36 Hauptreferees, die von 63 Assistenten unterstützt werden. So viele wie noch nie. dem Videobeweis sei Dank. Schiedsrichterlegende und FIFA-Schiri-Boss Pierluigi Collina.
Der Videoassistent soll klare Fehlentscheidungen vermeiden. Es ist aber nicht das Ziel, das Spiel nur durch die Technik zu leiten.
Die hat es aber in sich. In zwei extra errichteten Video-Operation-Rooms in Moskau lässt sich jede Spielszene dank 30 Kameras aus unterschiedlichen Perspektiven auf mehr als 30 Bildschirmen genau analysieren. Auch zwei Deutsche werden hier zum Einsatz kommen, Felix Zweier und Bastian Dankert.
Ein Videoassistent, der hat noch einen Assistenten neben sich, der das Spiel dann live verfolgt, wenn ich in einem Checking-Prozess bin. Und wir haben noch einen Support, der hinter uns steht. Und dann haben wir noch einen vierten, der unterstützt uns, was die Abseitsbewertung betrifft.
Ziemlich viele Schiedsrichter für ein Spiel. Da kann ja praktisch nichts mehr schiefgehen. Kann. Weil aber die FIFA keinen ihrer 6 Kontinentalverbände benachteiligen will, setzt sie auf eine bunte Schiri-Mischung. Exoten-Referees wie aus Gambia, Bahrain oder Panama haben aber bei weitem kein deutsches Bundesliga-Niveau. Hoffnungen, in das Finale zu pfeifen, darf sich dagegen ein Deutscher machen, und zwar Felix Brüch. Für den Münchner und einzigen deutschen Hauptschiedsrichter ist es nach 2014 die zweite WM. Damit sich der Traum vom Finale aber erfüllt, müsste die deutsche Mannschaft spätestens im Viertelfinale ausscheiden. Bereit wäre Brüch jedenfalls.
Ich gehe ins Fitnessstudio, um meinen Rumpf zu stabilisieren und zu festigen. Ich mache Grundlagenausdauerläufe, um eben auch mich auf die Anforderungen im Spiel vorzubereiten. Also wie ein Athlet, wie ein Spieler versuche ich eben alle Bereiche abzudecken.
Und damit die Schiedsrichter auch immer schönartig ausgeruht sind, gibt die FIFA sogar vor, wann die Referees wieder im Hotel sein müssen. Und zwar um 22.30 Uhr.
Na, das geht ja noch. Den Videobeweis gibt's ab sofort auch bei der WM. Philipp Nagel, NDR2-Team Russland. Und ja, es gibt vieles, das einem die WM-Laune verderben könnte. Es gibt aber auch Gründe, sich auf die kommenden Wochen zu freuen. Und die hören Sie gleich. Das Eröffnungsspiel kam übrigens ohne Videoschiedsrichter aus. Auch mal eine Meldung wert. Darf man sich auf diese Fußball-WM freuen? Ich meine, so trotz aller Begleitumstände, letztlich muss das jeder für sich selbst entscheiden, aber es ist auch nicht alles schlecht. Das NDR2-WM-Team in Russland hat sich mal Gedanken gemacht.
Fünf gute Gründe, sich auf die WM zu freuen. Grund 1.
Volle Stadien. Die 2,4 Millionen WM-Tickets gingen weg wie geschnitten Brot. Selbst ein kurzfristig frei gewordenes 100.000 Karten Zusatzkontingent war innerhalb von wenigen Stunden
ausverkauft.
Grund 2.
Tore. Ja! Nirgendwo werden Tore so schön zelebriert wie bei einer WM.
Grund 3.
Die WM-Neulinge.
Ich bin neu hier.
So wie Panama.
Oh, das ist ja Panama.
Das 4 Millionen Einwohnerland ist erstmals bei einer WM dabei.
Ist das schön.
Genauso übrigens wie Island WM-Neuling ist. Ägypten ist erstmals wieder seit 28 Jahren, Peru erstmals wieder seit 36 Jahren dabei, quasi auch Neulinge.
Schön hier.
Ja, die Neulinge und ihre Fans machen die WM erst richtig schön.
Grund 4.
Elfmeterschießen.
Nein!
WM ist die Zeit der Elfer-Krimis.
Was ist das für ein Abend?
Die Zeit der Elfer-Killer. Die Zeit der Schützen mit Nerven aus Drahtseil.
Und
Elfmeterschießen wurde für die WM gemacht.
Er ist ein Elfmeterkiller.
Nur nicht für England.
Grund 5.
Holland ist nicht dabei. Total schade.
Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat begonnen und wie? Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an die russische Mannschaft zum 5:0 Auftakt-Sieg gegen Saudi-Arabien. Ich glaube, damit haben die allerwenigsten gerechnet. Die allerwenigsten haben das getippt in ihrem Tippspiel, aber ist natürlich ein super Start für die Gastgeber. Also Glückwunsch an Nationaltrainer Stanislav Tscherschesow und seine Mannschaft.
Wir waren am richtigen Zeitpunkt, gut beieinander und wir haben heute gewonnen. Okay, 5:0 ist es. Bisschen hoch vielleicht, aber wichtig ist das erste Spiel, das Begeisterung im Land ist da.
Und wenn Sie sich jetzt fragen, woher kann der Mann so gut Deutsch? Stanislav Tscherschesow hat in den 90ern bei Dynamo Dresden gespielt als Torwart, ist jetzt Nationaltrainer Russlands und hat zum Auftakt der Fußball-WM 5:0 gegen Saudi-Arabien gewonnen. Das ist meine Ansage. Herzlichen Glückwunsch. Hendrik Hanses ist wieder da, er übernimmt es gleich für uns und man mag es kaum glauben, aber der Mann versteht ein bisschen was vom Fußball und sagt uns jetzt, wer Weltmeister wird.
Schland, natürlich. Deswegen habe ich doch auch mein Deutschland-T-Shirt an, so ein babyblaues, ich weiß gar nicht.
Ist das verwaschen? Das sieht so süß aus, als wenn du so ein bisschen mit einer Jeans zusammengewaschen hast irgendwie.
Ich habe das ganz selten an, weil ich denke, es ist auch ein bisschen... Du kannst ja nicht im normalen Leben mit so einem T-Shirt rumlaufen, aber jetzt, wo heute die WM beginnt, dachte ich mir, zieh's mal an.
Da geht das auf jeden Fall. Ich halte mal dagegen, um es ein bisschen spannend zu machen. Ich sage Brasilien. Aber es kann auch Deutschland sein.
Ach, ich,
bleib mir diplomatisch. Das war das NDR2-Spezial zu Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich bin Moritz Kasselet, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR2-Spezial, das Thema. Mission Titelverteidigung. Wie stehen die Chancen des DFB-Teams auf den fünften Stern?